Ja, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie noch da sind. Ich habe den Auftrag, die Tagung mit freundlichen Worten, die beruhigen, die aufrütteln, die nachdenklich machen, die überhaupt zum Nachdenken anregen können, zu beschließen. Das würde ich gerne tun. Ich will versuchen, verständlich zu sein bei einem echt komplexen Thema, einem wirklich, wirklich schwierigen Thema. Und von daher würde ich mir Mühe gegeben. Ich werde aber kurz sprechen, und damit wir pünktlich zu Ende kommen. Und das bedeutet, dass ich dann doch wieder auf die eine oder andere Anschaulichkeit verzichten muss. Aber wir haben es ja hier mit lauter Führungskräften zu tun. Und Führungskräfte sind dafür bekannt, dass sie auf die Anschaulichkeit verzichten können und mit der Metaebene selber operieren können, dass sie die Anschaulichkeit ja mitbringen. Die haben sie ja in dem Inneren schon da, und darauf setze ich jetzt in diesem kurzen Vortrag. Ich hoffe, es klappt technisch alles auch. Ja, es klappt. Ich bin gebeten worden, das Thema soziale Nachhaltigkeit in Bezug auf Innovation, auf in der sozialen Arbeit mit Ihnen zu erörtern. Und beim Thema Nachhaltigkeit fallen einem natürlich die meisten von Ihnen sicherlich auch diese 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein. Das ist dieses überall und gerne zitierte Bild. Ich habe hier in diesem Bild auch einmal markiert, da kommen wir gleich nochmal drauf, die sozialen SDGs, nehmen wir in 10 von 17 oder 11 von 17, je nachdem, wie man rechnet. Ich gehe darauf gleich nochmal ein. Das sozusagen ist der Aufhängepunkt, denn das Besondere daran ist, dass zum ersten Mal in der Geschichte auch der Nachhaltigkeitsdiskurse, der weltweiten Nachhaltigkeitsdiskurse, soziale und ökologische Ziele mit einer gewissen Systematik, sage ich einmal, zusammengedacht werden und zusammen praktiziert und gemonitort werden sollen bis zum Jahr 2030. Ich beginne mit einem theoretischen Argument. Ich versuche es in einfachen Worten zu überführen, dass nämlich die Sozialpolitik, die Soziologie und Sozialreformen, aber auch die soziale Arbeit, sozusagen die Ambivalenzen und Externalisierungen des Kapitalismus managen, und dass dies ist schon seit dem späten 19. Jahrhundert der Fall, und seit etwa 50 Jahren, seit dem späten 20. Jahrhundert, machen Nachhaltigkeitsforschung, Umweltpolitik und Ökologisierung dasselbe mit den Externalisierungen der industrialistischen, also der Stoffstromproblematik. Und beide Grundströmungen, das ist wirklich wichtig zu betonen, ich halte beides für die Grundströmung sozialer Nachhaltigkeit, basieren eben auf der Rekombinierung und Mobilisierung ökonomischer, politischer, kultureller und ethischer Präferenzen. Die Soziologinnen unter uns ahnen sofort, aha, hier spricht Parsons, dieses Agile-Schema, die vier Dimensionen der menschlichen Grundverhältnisse. Und diese Grundströmungen zielen auf Internalisierung und die Internalisierungsgesellschaft. Das ist die Pointe. Damit könnte ich eigentlich schon aufhören. Kommt ein bisschen noch was Erläuterndes dazu. Aber das ist der Grundgedanke, steht da drüber, Zusammenfassung, am Anfang gleich eine Zusammenfassung, American Style. Und die finden, jetzt kommt das Nette für uns hier, die finden in der freien Wohlfahrtspflege als Verknüpfung von Sozialpolitik und sozialer Arbeit einen institutionellen und dynamischen Ausdruck. Sozusagen hier mal Lob auf Ihre Schultern, in Ihre Köpfe, in Ihre Herzen. Das meine ich ernst. Wir werden es aber gleich mal genau beleuchten. Stimmt es denn wirklich? Und was gibt es denn auch nur Luft nach oben? Natürlich gibt es Luft nach oben. Immer gibt es Luft nach oben. So, ganz kurz ein Hinweis, das brauchen Sie jetzt nicht genau lesen. Überschrift reicht. Ich habe vor wenigen Monaten mit dem Deutschen Institut für Sozialpolitik, Forschung und dem DIW gemeinsam eine Workshop organisiert, der jetzt auch in Kürze veröffentlicht wird, ein bisschen gedauert, Klima, Umwelt und Sozialpolitik in der neuen Legislaturperiode, Probleme und Aufgaben. Warum erwähne ich das? Weil das ein Problem ist. Es ist nicht selbstverständlich, und dieser Workshop hat auch wunderbar gezeigt, wie schwierig das ist, zwei ganz unterschiedliche Politiktraditionen, Politikfelder in einen fruchtbaren Austausch zu bewegen. Schon institutionell schwierig, ich will darauf im Einzelnen nicht eingehen. Sie werden das dann irgendwann nachlesen können, das Programm finden Sie auch online. Die Folien werden ja auch distribuiert, davon gehe ich aus. Insoweit können Sie es nachlesen. Ich fand es beachtlich, also ich bin mit dem Thema schon seit vielen Jahren zugange, und es ist ein schwieriges Thema. Es ist zwei unterschiedliche Felder. Wir sind hier im Kern des Sozialbereichs, und ich gehe davon aus, die meisten von Ihnen haben beruflich mit dem Thema nachhaltiger sowieso gar nichts zu tun, allerhöchstens auf kleinen sozusagen Mini-Spielfeldern, mal so wo es um Energieberatung geht, oder mal, dass man ein bisschen aufpasst, dass man die Fenster zumacht, wenn man die Heizung aufdreht. Dagegen ist nichts zu sagen, aber das ist natürlich nicht Nachhaltigkeitspolitik. Das ist ein viel komplexeres Feld. Und der Zusammenhang, den kann ich jetzt auch nicht in der Tiefe beleuchten, aber doch mit einigen Facetten. Ihnen ist natürlich bekannt, diese berühmte Dreieck der Nachhaltigkeit, das angeblich am Erdgipfel in Rio wird es immer zitiert, dort finden Sie es aber gar nicht. Aber lass mal dahingestellt, da ist das Thema umschrieben ohne diese Semantik. Wir haben natürlich dazu eine ganze Reihe von Diskussionen. Jetzt viele Studien gehen so in diese Richtung vor, sagen ja, früher war das Umweltmäßige im Zentrum gestanden, das Soziale ganz klein. Und jetzt das Neuere sei, dass das Soziale, das Umweltbezogene, die umweltbezogene Nachhaltigkeit und die ökonomische Nachhaltigkeit mehr oder weniger gleichgewichtet diskutiert werden. Hier eine Studie im Auftrag des Europaparlaments, die durchaus lesenswert ist. Und wir haben, also in der Tat ist ein Verlauf. Also es wird immer klarer, dass die ohne soziale Nachhaltigkeit auch die gesamte Nachhaltigkeitsbewegung nicht weiterkommt. Hier so ein typisches Bild hier, in dem Fall vom Bundesministerium für Zusammenarbeit, für Entwicklung und Zusammenarbeit. Also das Thema, aber was genau das Soziale bedeutet, ist ja oftmals auch nebulös. Nochmal deshalb hier zurück. Die Pointe des Ganzen ist nochmal hier, dass der erste SDG, das Wichtigste, keine Armut ist. Und das ist natürlich im engeren Sinn ein sozialpolitisches und auch soziales und auch sozialarbeiterisches Ziel. Auch wenn wir jetzt hier in der Diskussion, wie ich sie mitbekommen habe, das Thema Armut so ein bisschen am Rande steht, weil wir lauter eher, sag ich mal so, Performer sind. Sie kennen alle persönlich keine Armut oder wenn Sie sie kannten, haben Sie sie vergessen. So ist der Normalablauf. Ja, so ist es. Ich habe genügend Studien dazu selber gemacht. So sieht es aus in der Welt. Das heißt, die Menschen vergessen das Trübe, was auch gut ist, aber sozialpolitisch oft schlecht, weil man dann auch das Trübe der anderen, was noch existiert, vergisst. Insoweit ist keine Armut ein wichtiges Ziel. Ich gehe jetzt nicht einzeln durch. Ich gehe mehr vom Thema her durch, weil was ich mit Ihnen jetzt hier besprechen will, ich habe leider, ist mir das heute Morgen eingefallen, ich habe die Folien jetzt nicht nochmal ergänzt. Ich sage jetzt einfach mal was dazu, zu dem, was ich gleich noch sagen werde, was in den Folien noch nicht drin ist. Aber es taucht nachher auf, aber den Zusammenhang. Ich werde nämlich jetzt dieses Thema anwenden auf drei Felder der Inklusion, nämlich aufs Thema Alter und Altenhilfe, auf das Thema Behinderung, Beeinträchtigung und Eingliederungshilfe und auf das Thema Armut, SGB II und natürlich das neue Bürgergeld. Also das sozusagen ist der Zusammenhang, auf den ich jetzt stellen werde. Ich werde es mit einigen Facetten beleuchten zu Studien, die ich selber auch durchgeführt habe mit meinem Team, mit meinen verschiedenen Teams. Und vielleicht noch eine weitere Ergänzung, die jetzt hier gar nicht auftaucht in den Folien. Das ist ein anderes Projekt, was ich auch mal gemacht habe. Das habe ich jetzt auch einfach, das erschien mir, weil das nicht so explizit mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden ist wie die anderen drei Themen. Aber ein Thema, wo ich mal über Demenz und Koproduktion bei Demenz geforscht habe. Und dabei ist uns ganz klar geworden, dass Schnittstellenmanagement ein zentrales Problem ist. Das scheint mir hier auch, habe ich auch herausgehört, jemals in der Arbeitsgruppe, in der ich war, ein ganz zentrales Thema zu sein. Und das Thema Schnittstellenmanagement, wer von Ihnen schon mal einen Computer in der Hand hatte oder vielleicht mal sogar mal was versuchte zu installieren, der wird feststellen, dass das Thema Schnittstellenmanagement auch für die IT ein zentrales Thema ist. Spätestens, wenn Sie versuchen wollen, zum Beispiel in der Migrationspolitik oder bei der Grundrente verschiedene Behörden zu kombinieren, taucht das Thema Schnittstellen auf. Und das heißt, wir haben, also Digitalisierung ist eben ein zentrales Thema und damit habe ich mich natürlich auch beschäftigt. Wir machen gerade auch Projekte über multigenerational smarte Communities und sowas, also solche Projekte leite ich auch. Aber diese Projekte habe ich jetzt hier nicht berücksichtigt, weil dabei ist auch auffällig, dass viele Projekte im Sozialsektor einfach überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Selbst wenn ich das habe, nützt es nichts, wenn der ganze Rest meines Umfelds das nicht hat. Also jetzt, das, was ich erwähne, ist das, wo es mir gelungen ist, Connections herzustellen. Hier ein Projekt, Diakonie Schleswig-Holstein haben wir das gemacht, Forschung und Entwicklungsprojekt, Zukunftsszenario Altenhilfe Schleswig-Holstein 2030-45, ist auch alles veröffentlicht. Und da haben wir, das war bewusst ein Versuch der Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, der 17 Sustainable Development Goals. Wie können wir überall alt werden? Nur ein Beispiel, wenn man das aber will, ist natürlich nicht einfach. Ist ziemlich kompliziert, hier so ein Bild. Wir haben also ein Interaktionsnetzwerk der unserer Trendanalysen, also wohin geht eigentlich die Entwicklung in Bezug auf Alter, haben wir mit den SDGs in Verbindung gebracht. Auch da ist die einzelne Punkt, ist mir nicht der Punkt, auf den es jetzt ankommt. Da müsste man viel mehr Zeit haben. Worauf ich raus will, ist, dass sobald Sie anfangen, einmal Nachhaltigkeit und Soziales zu denken, dann explodiert Ihr Komplexitätszusammenhang, den Sie sowieso schon haben, noch mehr. Und das halte ich aber für unverzichtbar. Also gerade als Sie als Führungskräfte, Sie müssen ja Ihre eigene Politik und Ihre eigene Führungsstruktur, ihre eigene Organisationsideen immer auch kontextuieren. Und es genügt nicht, meines Erachtens, wenn man sie nur mit der Sozialpolitik kontextuiert, was man natürlich muss, wenn man die Ressourcen haben möchte, wenn man auch gesellschaftliche Legitimation bekommen will, wenn man die Relevanz unseres Sektors betonen will, müssen wir uns weiter und breiter positionieren. Und als Beispiel hier, Beispiel bezahlbare und saubere Energie. Das ist ein aktuelles Thema. Das war vor 2-3 Jahren noch gar nicht so relevant. Da hatten wir billiges, wir fanden es damals auch schon teuer, aber heute sehen wir, wie billig das Erdgas aus Russland war. Das heißt, wir sehen heute sozusagen das Thema bezahlbare Energie ist ein Riesenthema, ein gewaltiges Thema, führt auch, hier, ich lehre ja auch im Osten, führt auch dazu, dass der eine oder andere sein Denken ausschaltet und mit dem Darm weiterdenkt. Aber das ändert nichts daran, dass wir sozusagen hier ein Problem haben, ein wirkliches gesellschaftliches Problem haben. Und auch das kann ich jetzt nicht vertiefen. Ich will nur deutlich machen, es wird reflektiert, es muss reflektiert werden. Der kurze Werbetrailer. Sie können das, was ich sage, natürlich weiterlesen, vertieft weiterlesen. Werbetrailer zu Ende. Ein zweites Projekt, was wir gemacht haben. Naja, ich will ja nicht so, wir müssen aufpassen, die Zuschauer sollen ja nicht wegzappen. Ne? Also aufpassen. Also hier ein weiteres Projekt, was noch deutlicher und klarer auf das Thema der hiesigen Tagung abhebt. Ein Projekt, was ich mit der Aktion Mensch-Stiftung und damals im Land der Freien, Liga der Freien Wohlfahrtspflege Thüringen durchgeführt habe, ist vor 2 Jahren veröffentlicht worden, zur Machtbahn Teilhabe. Dazu gibt es 2-3 Worte mehr zu sagen als zum ersten Projekt. Oder andere Worte, nämlich hier geht es um das Thema Partizipation. Weil eins ist klar, das zeigen auch die SDGs sehr klar, dass ohne Partizipation ist eine Politik der Nachhaltigkeit nicht möglich. Warum nicht? Weil Nachhaltigkeit bedeutet, dass die Akteure selber die Sache in die Hand nehmen müssen. Egal um welche Ebene es handelt. Sie können nicht einfach nur top-down Nachhaltigkeitssteuerung betreiben, das funktioniert nicht. Natürlich gibt es eine Variante, das ist die ordoliberale Variante, die ich nicht gering schätze, das ist die über Preissignale zu steuern. Aber selbst die Steuerung über Preissignale braucht der permanenten Legitimität der Bevölkerung, weil sonst sozusagen solche Preissignalsteuerung, Energiegeld, CO2-Abgabe eben suspendiert werden, wie wir es jetzt kürzlich wieder gehabt haben. Also wenn Sie die Leute nicht mitnehmen, egal wen, vor allem die Stakeholder der Gesellschaft, die Eliten der Gesellschaft, aber eben auch die Bürger, im weitesten Feld. Und hier haben wir sozusagen einfach mal überlegt, woran misst man eigentlich überhaupt Partizipation? Wie misst man das? Gerade in Bereichen, wo es um Inklusion geht, und wo ganz unterschiedliche Mentalitäten und Kompetenzen vorliegen. Auch das kann ich jetzt nicht vertiefen, können Sie nachfinden. Aber für mich ist es also mit wem reden wir überhaupt, wenn wir über Partizipation sprechen? Und was ist überhaupt das Normativ von Partizipation? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Denn da geht es um die Frage der Demokratie überhaupt. Was ist überhaupt Demokratie? Ja? Also ist denn eine illiberale oder die Demokratie, oder was wir jetzt gerade noch in diesen Tagen in China erleben, da treten ja auch Leute zusammen und diskutieren in irgendeiner Weise und verabschieden, was ist das schon Demokratie? Also, und das geht auch runtergebrochen auf unser Feld und gerade in solchen Crossover-Felds, wo wir es zu tun haben mit Menschen, die eben bestimmte Kommunikationsstrategien so nicht beherrschen und so eine flotte Rhetorik, wie ich sie Ihnen jetzt hier vorlege, überhaupt nicht gutieren könnten. Also, das ist mir vollkommen klar. Da muss ich völlig anders reden, aber ich rede jetzt hier eben mit Führungskräften. Also rede ich kompliziert und einigermaßen. Es könnte noch mehr, viel komplizierter werden. Machen wir aber nicht. Hier schauen wir nochmal, wer ist überhaupt unsere Zielgruppen? Ne? Und dann Menschen, damals in dem Projekt waren es natürlich einerseits die Menschen mit den Beeinträchtigungen. Geht schon los. Spricht man von Beeinträchtigung, spricht man von Behinderung, Angehörigen und Betreuer und natürlich die Fachkräfte, Multiplikatoren und so weiter. Das war sozusagen der Fokus. Und damit wird es ganz schön kompliziert. Ich will es jetzt aber nicht vertiefen, sondern darauf deutlich machen, dass man damit arbeiten kann. Das ist möglich. Aber es zeigt sich, das Hauptproblem sind natürlich die Mitarbeiter. Nicht die Leute mit Beeinträchtigungen, die Behinderten. Das Problem sind die Mitarbeiter. Na, und es war noch schlimmer als Corona. Während wir das Projekt gerade beendeten, kam Corona auf. War super, da konnte man sehen, dass sie überhaupt gar keine Idee haben. Also es gab auch keine Idee in den Einrichtungen, was mit denen wir zu tun hatten, wie man jetzt Menschen mit Beeinträchtigungen an die digitalisierte Welt anschließt, außer irgendwelche Zufallsverfahren. Also es war faszinierend. Also da kann Corona schon vielleicht auch nützlich wirken. Deshalb gehen wir ein bisschen ins Metamäßige, ins Theoretische nochmal ein. Vielleicht haben Sie schon mal was davon gehört, den Begriff. Sie haben schon ein bisschen länger her, dass Sie, ich ein sehr unterschiedliches Publikum hier, aber viele sind schon länger her, dass Sie an Hochschulen waren und dass Sie vielleicht sogar Veranstaltungen zur Sozialpolitik genossen oder erlitten haben, je nachdem. Dann sind Sie vielleicht auf das Thema Theorie der Wohlfahrtsregime von Gösta S.P. Anderson gestoßen, die führende Theorie der vergleichenden Sozialpolitikforschung. Und da gibt es sozusagen, da gibt es diese drei Modelle, die kann man sich ja leicht denken, liberal, sozialistisch, sozialdemokratisch, konservativ. Ich habe dem aus guten Gründen damals mit dem Schweizer Präsidenten für der Vereinigung für Sozialpolitik, haben wir es erweitert um ein viertes Modell des Garantismus aus bestimmten Gründen, würde jetzt zu weit führen. Worauf ich raus will, ist, dass wir feststellen können, wenn wir über Nachhaltigkeit forschen, über soziale Nachhaltigkeit forschen, dass bestimmte Grundthemen, die wir aus dem Sozialen kennen, aus dieser ersten sozusagen Inklusions- oder Internalisierungsachse, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, dass die natürlich bei der Nachhaltigkeitspolitik genauso auftreten. Das merken wir auch in der großen Politik, auf die ich jetzt nicht eingehen will, aber die liberale Position ist halt sehr skeptisch gegenüber Nachhaltigkeit. Das ist einfach so. Das hat Gründe, hat viele Gründe. Die sozialistische Variante sieht Nachhaltigkeit sehr eng, vor allem als Verteilungsproblem. Die konservative Seite, sie ist sehr wohl auch für Nachhaltigkeit, aber deren Vorstellung ist eher, dass es um sozial im engeren Sinn geht, Generationengerechtigkeit. Da ist sozusagen die Natur, ist da doch irgendwie etwas außerhalb, allenfalls romantisch beäugt. Und die Garantisten, die eher grüne Fraktion, die hat sehr ein weites Konzept von Nachhaltigkeit, aber vergisst des Öfteren die Dimensionen der anderen drei. Und damit wird es natürlich, ist die Welt kompliziert. Aber so ist sie eben, damit muss man leben. Und das hat dann solche Dinge, ich habe sowas ja gerade schon angedeutet, da geht es bei den eher Liberalen geht es um die Nachhaltigkeit ökonomischer Funktionalitäten. Nicht irrelevant, Generationengerechtigkeit, schwarze Null ist ein typisches Thema in diesem Fokus, was ja seine Berechtigung hat. Die sozialistische Variante hat eher die vertikale Verteilungsfragen im Blick und generell sozusagen die Idee, man könnte doch Modernisierung, doch noch mehr, noch bessere Industrie eben die Probleme lösen. Und die Konservativen sind da teils ähnlicher Meinung, haben aber doch mehr den Blick auf gemeinschaftliche Kernsysteme der Gesellschaft, die bei den anderen beiden Fraktionen, den eher Linken und den eher Liberalen, eher hinten runterfallen. Und die eher grüne Abteilung will vielleicht die gesamtgesellschaftliche Transformation, das sind auch schon Studien wie Great Transformation, große Transformation vom Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen der Bundesregierung, typische Begrifflichkeit, da möchte man gleich ganz hoch hinaus. Und generell sozusagen ist eben das, was ich Ihnen hier eben nahelegen möchte, ist generell den Blick auf Internalisierung zu lenken. Ich meine, Internalisierung ist, ich habe es ja schon gesagt, es liegt uns eigentlich im Blut. Wir sind in Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt im Übrigen. Wir haben eine lange Entwicklung der Internalisierung von den frühen Bewegungen der Forstwirtschaft, die eben nach dem 30-jährigen Krieg uns auch gezwungen haben, Deutschland besser aufzustellen. Wir haben viele Facetten der Internalisierung, die auch die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Deutschland überhaupt erst möglich gemacht haben. Das hat ja Gründe, warum der Wohlfahrtsstaat in der Form, wie wir ihn heute haben, in Deutschland entstand. Also es gibt auch eine deutsche, nicht nur romantische, klassische, auch eine geistige Tradition der Internalisierung, nämlich kehre vor deiner Tür. Oder ich als Schwabe, Kehrwoche. Naja, so geht's los. Ja, so geht's los. Wenn man gar nicht anfängt, wenn man immer nur andere Leute verantwortlich machen will, dann wird's nichts mit der Internalisierung. Also das ist ein wichtiger Punkt. Da bin ich konservativ an der Stelle. Na, das ist auch richtig so. So, aber dieses Programm der Internalisierung hat dann weiter gespannt, auf weltweite Perspektive natürlich, Konnotationen bis hin zu Menschenrechten, Capabilities Approach von Amartya Sen, dass man auf die Fähigkeiten der Leute abheben sollte und nicht nur darauf zu kompensieren, sondern die Leute selber zu unterstützen. Aber auch nicht wie bei einem klassisch liberal-konservativen Selbsthilfeansatz immer gleich den Einzelnen die Verantwortung zuschiebt, da wo sie gar nicht tragen können. Das sind alles komplexe Fälle, die Ihnen alle auch irgendwo alle geläufig sind. Ich will sie nochmal an der Stelle betonen, die tauchen bei diesem Feld natürlich auf. Unterste Stufe soziale Innovation, kommen wir gleich nochmal zu was. Ja, ich bin der Meinung, wir brauchen die ganze Wendebegriffe. Das war ja eine Weile lang verpönt, weil unter Wende war die Wende, geistige Wende, da hat man eher so ein etwas dumpfes Denken verstanden, hat sich etwas geändert. Es gibt sowas wie Agrarwende, Energiewende, positive Migration. Damit meine ich zum Beispiel, dass man Migration als eine tolle Sache versteht und nicht nur als eine Leidensgeschichte, die man da durch Deutschland erduldet. Na, aber das heißt, da muss man genauer hingucken. Nicht jede Migration ist positiv, da muss man natürlich vernünftige Politik machen. Oder Sozialwende, kommen wir gerade zum Thema Grundeinkommen. Also hier, Schleswig-Holstein hat mal so ein Zukunftslabor, das habe ich geleitet, das ist dann leider etwas schiefgegangen. Was Gründe? Ja. Was nicht an mir lag, kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie die FDP fragen, sagen, das lag nur an mir. Ja, so ist es, wenn man, je nachdem, wen man fragt, aber so ist es eben, man kann ja nicht irgendwas wollen und es nachher doch nicht wollen, habe ich in der Politik oft, das war das extremste Projekt meines Lebens, also wo jemand wirklich etwas wollte, behauptete, aber nachher, als wir dann da waren, wollten sie es gar nicht mehr. Das war echt faszinierend, muss ich sagen, sehr faszinierend, auch ein bisschen erschreckend, aber gut, trotzdem kam ein bisschen was schon bei rum, das habe ich gemeinsam mit dem DEW und all den anderen Kollegen durchgeführt, wir haben da auch, hoppala, auch einige Veröffentlichungen da, sehr interessant, und ich komme gleich noch zum Ergebnis davon, der für uns heute auch relevant ist. Nämlich, ich habe das dritte Thema angekündigt, Armut, wie kann man Armut bewältigen? Und das Thema Bürgergeld ist ja eine Frucht sozusagen verschiedener Stränge. Das ist Ihnen hier auch geläufig. Die SPD wollte vom dämlichen Hartz-IV-Image weg. Die FDP wollte eigentlich auch ein Bürgergeld, eigentlich ein völlig anderes. Und die Grünen waren eigentlich auch nicht dagegen, aber wussten auch nicht ganz genau, was sie wollten. Und die CDU war nicht an der Macht, insoweit konnte sie nicht stören. Insoweit haben wir jetzt genau das, was wir jetzt haben. Das habe ich mal in einem Artikel mit dem Kollegen Streng-Mankun geschrieben für den Wirtschaftsdienst. Da haben wir mal vier Grundtypen der Reformszenarien zur Zukunft des Sozialstaats deutlich gemacht. Und das, was wir jetzt bekommen mit dem Bürgergeld, ist die konservative Variante. Das ist eine echte Pointe. Wir bekommen eine unveränderte Sozialversicherungslösung, de facto unverändert. Es bleibt konservativ strukturiert. Und der Bodensatz sozusagen, die Grundsicherung, die Sozialhilfe wird jetzt reformiert, modernisiert. Das wird noch zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Das ist jetzt schon absehbar, weil es natürlich nicht integriert ist. Das hängt unten dran, wird jetzt großzügig. Ich merke jetzt auch schon die großen Proteste aus verschiedenen Lobbygruppen, aus guten Gründen auch. Das wird zu großen Verwerfungen führen, kann ich jetzt schon sagen, weil es eben ein Add-on am unteren Ende des Sozialstaats ist. Das haben wir damals so analysiert, jetzt Anfang des Jahres gibt es auch eine schöne öffentliche Diskussion dazu mit verschiedenen anderen Kolleginnen, also eher aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Also das ist sozusagen das Bürgergeld, da stehen wir gerade davor. Also praktisch im konservativen Sozialstaat bastelt die Ampel, die eigentlich nicht konservativ ist, jetzt ein Bürgergeld da unten dran. Aber so ist es Inkrementalismus, vielleicht wird es ja gut, vielleicht wird es ja gut, vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Also das ist der aktuelle Stand der Armutsbewältigung, soziale Innovation war die Frage, Nachhaltigkeit. Die Leute sind nämlich auch in Deutschland umstritten, sind unsicher, wie sie dazu verhalten sollen. Hier eine Studie, Auswertungs DIW, wie stehen die Deutschen eigentlich zum Thema Grundeinkommen hin und her gerissen, wissen nicht so recht, was sie wollen sollen. Und das ist das Problem. Ja, und die Eliten, da ist noch schlimmer, aber das ist ein anderes Thema. Ich ende mit meinem Vortrag schon. Ich sollte ja auf keinen Fall mehr als 20 Minuten reden, habe ich jetzt schon gemacht, 2 Minuten zu lang, tut mir leid. Ich ende damit und sage, was ich jetzt Ihnen versuchte zu vermitteln, ist eben den Gedanken, dass Internalisierung und Internalisierungsgesellschaft eine berechtigte Vision sind, die weltweit auch geteilt wird, aber deren konkrete Umsetzung natürlich, ich habe jetzt nur auf Deutschland geblickt, die Zeit hatte ich nicht, jetzt in anderen Ländern zu schauen, wir haben ganz ähnliche Strukturen, ähnliche Probleme in allen Teilen der Welt. In China haben wir das Problem der Alterssicherung, in den USA haben wir wieder das Problem des Gesundheitssystems. Sie haben weltweit solche Probleme. Und ich denke, das Thema Internalisierung ist ein Programm. Das ist das Programm der sozialen Nachhaltigkeit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, wenn wir ans Ende sind, eine schöne Heimfahrt. Tschüss.